Okay, should we not like these?
Gute und herzlich willkommen zur 12. Folge Running Out of Size. Wie immer mit David und meiner Wenigkeit. Wir haben heute ganz früh den Zug gepackt, ist ganz, ganz früh losgemacht, leichte Müdigkeit noch am Start und haben uns auf den Weg zu unserem neuen Gast gemacht. Und wir sind sehr, sehr happy hier zu sein und freuen uns einfach auf den Talk.
Ja, hallo auch von mir. Wir sind heute in Speyer bei Kerstin von Mikeska, sind gut versorgt mit Kaffee und Gebäck gegen Müdigkeit. Ich bin voll inspiriert von dem Gelände hier. Wenn ich gerade rausschaue, erinnert mich das irgendwie sehr an so englische Vorstädte, sehr industriell, ist ja auch ein Industriegebiet hier oder ein alter Industriekomplex. Aber Kerstin, vielleicht möchtest du mal was zu deiner Person sagen, wo wir hier sind, mich nochmal vielleicht korrigieren und ja, schön, dass wir hier sein können.
Ja, hi, ich freue mich total, dass ihr da seid, endlich. Und ihr den Weg auf euch genommen habt. Ja, genau, hier ist noch ein bisschen dornröschen Schlaf. Aber genau, wir werden das Ganze noch zum Leben erwecken. Ja, also mein Name ist Kerstin Sessler Mikeska und ich habe die Marke Mikeska gegründet vor 4 Jahren. Der Name kommt daher, dass es mein Mädchenname ist und man kennt mich einfach auch so unter dem Namen und es war immer irgendwie die Idee, wenn ich eine Marke gründe, dann unter dem Namen. Genau, ich habe gegründet vor 4 Jahren und der Fokus meiner Kreation liegt auf Bomberjacken aus Seide, die sehr hochwertig und komplex verarbeitet werden. Und die Idee ist eigentlich, dass man so einem verstaubten Image der Seide irgendwie neues Leben einhaucht und so ein bisschen progressiver nach vorne geht im Look. Genau.
Sehr spannend. Also Speyer, ich für viele Zuhörerinnen und Zuhörer, ich komme ja hier auch so ein bisschen aus der Gegend, früher als Kind auch in Speyer gewesen im Technikmuseum und Sea Life, dementsprechend schön mal wieder hier zu sein nach so vielen Jahren. Das nur so am Rande mal so in den Raum geschmissen. Mikeska, also wir haben uns eh die Frage gestellt auf dem Weg hierher, woher der Name? Haben vielleicht mit deinem Namen Vor- und Zunamen gebastelt, gedacht, vielleicht kommt es daher. Nachname, okay, sehr, sehr spannend. Für uns ist immer am interessantesten auch zu wissen bei unseren Gästen, was war so dein erster Berührungspunkt mit Mode und was hat dich dazu bewegt, überhaupt deine eigene Marke dann zu gründen?
Wow, jetzt, wo fange ich an? Also kurz nach den Windeln wahrscheinlich. Ja, mein erster Berührungspunkt hat ja echt schon irgendwie in der Kindheit gestartet. Das hört sich langweilig an, aber es ist halt einfach Fakt. Und intensiviert wurde das Ganze durch meine Nähmaschine. Ich glaube, die habe ich mit 7 bekommen und angefangen halt für Freundin, um mich zu nähen. Bin dann viel auf Flohmärkte gegangen. Das war so mein Standardprogramm und habe halt irgendwie rumgebastelt und gearbeitet. Und seit dem Zeitpunkt stand es eigentlich für mich fest, dass ich in die Richtung gehen werde. Wo mache ich weiter? Eigentlich, ja, ich war schon immer sehr, sehr praktisch orientiert. Das hat sich schon so in der Schulzeit irgendwie so rausgestellt. Ich habe also kein Abi gemacht. Das war mir zu viel Theorie und Lernen, mittlere Reife und wusste dann, okay, ich bewerbe mich jetzt einfach mal an der Modeschule. Und die Eltern natürlich immer schön, nee, geh mal bitte einen sicheren Weg und mach doch was anderes, kannst kein Geld verdienen. So der Klassiker. Ich bin den Weg gegangen und habe dann endlich mal so Erfolge in meinem Leben für mich persönlich gehabt und habe dann dran festgehalten. Ich habe dann 2 Ausbildungen gemacht in dem Bereich, eine Schneiderlehre dazwischen geschoben im Handwerk und ein Aufbaustudium in Stuttgart im Bereich Mode und Schnitttechnik und da eben meine handwerklichen Skills einfach vertieft und habe dann auch gemerkt, okay, das ist einfach jetzt so voll das Ding. Und habe dann aber nach den 7 Jahren Ausbildung die Möglichkeit bekommen, irgendwie relativ cool den Einstieg zu finden über ein Praktikum, großen deutschen Modekonzern. Wollte ich eigentlich nie hin. Ich hatte nämlich ein Ticket nach London gebucht, um mir dort einen Job zu suchen und bin halt dort hängen geblieben, weil ich gemerkt habe, wie geil das ist, sein Ding so echt zu leben und die Möglichkeit zu haben. Ich meine, der Konzern ist sehr gesund und war sehr gesund und dementsprechend konnte ich mich da auch verwirklichen und wachsen. Und ja, da war ich dann 13 Jahre und auch irgendwann für eine eigene Linie zuständig und habe die Marke mit geprägt und geformt und auch gelebt. Und habe mich dann so ein bisschen noch verändert und bin dann zu einem eigentümergeführten Unternehmen, durfte nochmal so einen ganz anderen Weg, Herangehensweise, Kollektionserstellung kennenlernen und habe dann ja, kurz danach Familie gegründet, ein Startup mit aufgebaut und dann kam Corona und habe einfach mal angefangen, an der Modeschule zu lehren. Mir einfach da doch dann mal eine Auszeit genommen. Ich wollte immer was Eigenes machen und hatte immer den Bedarf von dem Wissen und von dem, was ich gelernt und erlebt habe, vieles weiterzugeben. Und ja, war dann eben Lehrkraft an der Schule, habe dann mit jungen Menschen zusammengearbeitet. Das hat mir super viel Spaß gemacht, aber durch Corona war dann sehr viel Online-Unterricht und ja, da ist irgendwie so der Charme ein bisschen verloren gegangen. Es war alles sehr anonym und dann bin ich kurzerhand in mich gegangen und habe das beendet und mir einfach mal ein halbes Jahr Auszeit genommen und mir Gedanken gemacht vor der Gründung.
Es ist super spannend, was du gerade erzählst, wie viel da bei dir passiert ist, so in all den Jahren. Ich glaube, manchmal hat man das selber gar nicht so auf dem Schirm. Und mich würde voll interessieren, was dich auch so, du hast gesagt, du hast für größere Konzerne gearbeitet, ob es da Punkte gab, wo du gesagt hast, boah, ich will mich jetzt nochmal kreativer entfalten und ich brauche auch mehr die Möglichkeit, was Eigenständiges zu machen. Das ist dann vielleicht auch der eventuell der Gründungspunkt gewesen. Mhm. Vielleicht kannst du dazu nochmal so ein bisschen was erzählen, ob du schon auch deiner Kreativität in deinem Beruf vorher freien Lauf lassen konntest oder ob du da auch Punkte gesehen hast, die nicht so vereinbar gewesen sind. Mhm. Ja.
Ja. Ja, klar. Also zum einen war es mal so, überhaupt die Möglichkeit zu erfahren, dass so ein junger Mensch, wie ich es damals eben war, mit knapp über 20, die Möglichkeit bekommt und das Vertrauen, da so einzusteigen und auch peu à peu Verantwortung zu übernehmen im Design und Produkt, war, das hat mich sehr geprägt, positiv. Und das habe ich mir so behalten und das möchte ich so mitgeben. War eine super intensive Zeit. Ich habe wahnsinnig viel gesehen. Ich bin weltweit gereist, habe Vertrieb-Meetings gehabt, da Länder, auch wirklich Kontinente kennengelernt und habe Produktion gesehen, habe letzten Endes wirklich alle Produkte entworfen und entwickelt. Also nicht alleine, logisch mit dem Team, aber da sehr viel gelernt und erfahren und Kompetenz nochmal zusätzlich gewinnen dürfen. Und man muss einfach sehen, wenn man für jemanden arbeitet, dass man den Auftrag hat, im Sinne des Unternehmens eben erfolgreich zu sein. Und es geht nicht ausschließlich irgendwie um Selbstverwirklichung, auch wenn das schön wäre. Und ein Stück weit kann man das auch, indem man eben zeigt, was man, welche Kompetenzen man hat und die platziert und kommuniziert. Wenn man das vernünftig macht, dann bekommt man die Möglichkeit dazu. Aber um darauf nochmal zurückzukommen, mein Auftrag war einfach für das Unternehmen, für den Kunden ein Produkt zu generieren, was funktioniert, was auch profitabel ist, wo auch der Kunde am Ende happy ist. Und das hat für mich mit Nachhaltigkeit in ja, 360 Grad irgendwie zu tun, für alle Beteiligten. Und ich habe zu der Zeit auch öfter mit Kollegen gefochten, weil bei mir immer, mein Motto war immer Qualität an oberster Stelle. Also Qualität im Bezug auf Design ist das eine, Design geht aber weiter. Design ist eben Stoffauswahl, Material, wo beziehe ich das? Ist auch schnitttechnisch, wie fühlt sich das an, wenn ich es trage? Bis hin zu, ja, wie und wo wird es produziert, ja, was wird dem Produkt an Leben eingehaucht. Und ich habe irgendwann natürlich sehr schleppend realisiert, dass ich meinem Ideal des Gebens und der Nachhaltigkeit irgendwie nicht mehr gerecht geworden bin. Und da wird es dann irgendwann schwierig, weil dann lässt auch die Kreativität nach, weil es einen blockiert. Und für mich war immer der Traum, ich glaube, alle Kreativen, nicht nur Kreative, aber viele haben sicher den Traum, sich irgendwann mal wirklich selbst zu verwirklichen und die eigene Vision zu platzieren und an den Start zu bringen. Und da war für mich immer klar, dass meine Werte, dass ich an denen festhalten werde, dass es nachhaltig ist. Wie gesagt, es ist ein breiter Begriff, dass es nachhaltig ist und auch funktioniert, ja. Also kein Müll produzieren, und es muss eben für alle Seiten funktionieren. Und es kann immer nur so nachhaltig sein, wie es auch für ein Unternehmen, auch für ein junges Unternehmen gesund ist, darf man nicht vergessen. Es hört sich sehr eigennützig an. Ich muss trotzdem mit der Gründung von Mikeska schauen, ja, es soll auf jeden Fall nachhaltig sein. Was bedeutet das für das Produkt und am Ende für den Endverbraucher? Was bedeutet es aber auch für mich und für das Unternehmen, dass das Unternehmen bestehen kann, dass ich Mitarbeiter habe, die ich zahlen kann? Und ja, da greift eben so vieles rein, ja.
Ja. Also mir kommen direkt so ein paar Fragen tatsächlich. Also nicht nur eine Frage, weil natürlich 13 Jahre für ein Unternehmen zu arbeiten, ist für mich persönlich eine immens lange Zeit. Mhm. Und natürlich die Anfangszeit ist meistens immer sehr rosarot und alles fühlt sich so wunderschön an und alles läuft und funktioniert. Vielleicht kommt der erste Sprung, dann der nächste Sprung und man klettert so ein bisschen die Leiter hoch. Was mich natürlich dann immer so direkt interessiert ist, was waren so die positivsten Erinnerungen an deine 13 Jahre in so einem großen Konzern? Aber was ist auch so ein bisschen das, was hinter dem Glanz halt steckt? Was hat dich so ein bisschen geärgert? Was war auf dem Weg vielleicht Stolpersteine, die dir in den Weg gelegt worden sind, wo du halt auch gemerkt hast, okay, jetzt mit deinem eigenen Business, deinem eigenen Baby quasi, das ist ein Ding, das würde ich gerne anders machen, weil XYZ, das ist ja dann immer, wie es für dich quasi am wohlsten ist. Aber das würde mich wahrscheinlich auch viele andere sehr, sehr interessieren.
Ja, das super cool, die Frage, weil ich da mich an eine Situation, an die Situation erinnern muss, die mich geprägt hat für mein Leben. Und zwar, ich habe ja schon gesagt, ich habe kein Abi gemacht, mir war das alles zu lang, zu theoretisch. Und dementsprechend schlecht war mein Englisch. Und ich habe damals, und das ist das Größte überhaupt, dass mir meine Vorgesetzten so viel Vertrauen geschenkt haben. Ich habe angefangen erstmal als Praktikantin, ja. Und mein Vorgesetzter damals, Andrea, mega, ein ganz charmanter, toller, so guter Mann, der hat mich irgendwann zu sich gerufen. Er ist Italiener und dementsprechend haben wir das Gespräch auf Englisch führen müssen. Und er hat mich eigentlich nur gefragt auf Englisch, ob ich ihm so ein bisschen was über mein Leben erzählen kann. Und ich konnte nichts erzählen. Ich habe es einfach nicht hinbekommen, ja. Ich habe es nicht hinbekommen. Ich war so aufgeregt und wusste gar nicht, wie mir geschieht, weil er war einfach so eine krasse Person für mich und er hat sich in dem Moment Zeit für mich genommen und das hat so wahnsinnig gewirkt. Und er hat dann gemerkt, dass es einfach nicht hinbekommen. Und hat dann einfach nur gesagt, du willst einen Job, ne? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat er mir die Hand hingestreckt und hat gesagt, welcome in our team. Und das fand ich so groß, ja, einfach in dem Moment mich so zu nehmen, wie ich bin. Und zu sehen, hey, so das Mädel, ja, damals, die gibt alles. Die hat sich so Mühe gegeben, die macht und tut und die bekommt jetzt die Chance. Und das werde ich nie vergessen. Das ist eins der größten Geschenke so in meinem Leben. Und mein darauf folgender Vorgesetzter, der hat eben auch, das gab dann eben einen Wechsel, der hat mir genauso viel Vertrauen geschenkt und mich einfach peu à peu von einer Position in die nächste gehievt. So, das war echt so das Größte und Schönste, so in meiner Karriere. Und hingegen das, was ich so am ehesten jetzt, ich sag mal, konstruktiv kritisieren würde, war einfach realisieren zu müssen, dass man für gewisse Dinge geboren ist, vielleicht für andere nicht. Ich war dann eben in Führungspositionen und bin zu stark in den Managementbereich gerutscht, bin aber einfach klassisch ein kreativer Mensch. Das war schade, weil ich meine Kompetenz dann nicht mehr so ausüben konnte, ne? Also ich fand es super spannend, mir hat das auch Spaß gemacht, aber es ist doch ein Stück verloren gegangen und das finde ich ganz wichtig, weil ich das auch so selber handhabe, aufgrund dessen eben, dass man wirklich schauen muss, welche Kompetenzen hat jemand und die Leute einfach auch dort lassen, dort arbeiten lassen, dort wirken lassen, wo sie ihre Stärken eben besitzen, weil sonst können sie nur scheitern. Und ja, das ist so eine ganz spannende Erfahrung, die ich als nicht als negativ empfinde, eher als bereichernd.
Ja. Mir kommen auch ganz viele Fragen in den Sinn, aber auch vor allen Dingen irgendwie die Anmerkung, wie wichtig es ist, Menschen Chancen zu geben und auch einfach mal die Hand zu reichen im richtigen Moment. Und dass das auch sinnbildlich für den Punkt vielleicht heute dasteht, dass du hier sitzt mit deinem eigenen Business und dass man da auch eine Verantwortung hat.
Ja.
Und man manchmal halt so in seiner Bubble ist und gar nicht realisiert, dass sowas auch schon oft ausreichend ist. Und es braucht nicht viel, um da irgendwie Dinge zu ermöglichen und auch Perspektiven zu schaffen. Das hat sich, ich glaube, der gesellschaftliche Tenor gerade ist so eher auch dahingegen, dass man so ein bisschen mehr auf sich guckt und seine eigene Sicherheit schafft und ganz oft vergisst im Rückblick und realisieren kann, dass man ja auch ganz viele Menschen in seinem Leben hatte, die einem zu gewissen Zeiten einfach die Dinge ermöglicht haben. Ich habe zu dem, was du gerade gesagt hast, so company-mäßig auch noch mal eine Frage, wie das jetzt ist, als, ich meine, du hast jetzt deine Company und dazu gehören ganz viele Aufgaben. So, und ich glaube, dass man das eventuell auch komplett unterschätzt, was da auf einen zukommt. Und mich würde total interessieren, kannst du die Kreativität jetzt so ausleben, wie du möchtest? Und was ist vielleicht auch nochmal herausfordernd für den Schritt der Selbstständigkeit? So? Mhm. Und was war vielleicht rückblickend auch innerhalb einer Company, wo man sehr viel Struktur hat und nochmal andere Menschen und Entscheidungen auf ganz vielen Entscheidungen beruht? Ja, was war so, oder was ist vielleicht einfacher gewesen auch? Oder was wünscht man sich vielleicht so zurück? Ja.
Ja, es ist witzig, war jetzt gerade mit Kathi, meiner Kollegin, im Zug gesessen nach Paris und sagt zu ihr, weißt du was, es macht mich irre, dass ich so viel weiß und kann in dem Bereich und immer noch nicht die perfekte Struktur für uns habe, so. Und für die Abläufe etc. Ich will damit sagen, vor 4 Jahren, als ich mich dazu entschlossen habe, den Schritt zu gehen, habe ich eins gemacht und habe mich ausschließlich kreativ ausgelebt. Wirklich nur geschaut, okay, was für ein Produkt, warum, welches Material, wie gehe ich damit um? Und ich war einfach nur kreativ. Und genau. Ich muss jetzt gerade wieder zurück den Faden finden. Und das heißt, ich bin eigentlich in meiner Kompetenz gestartet und habe mich peu à peu vorgearbeitet zu den Dingen, die mir vielleicht weniger liegen. Aber man hat ja in der Regel auch sein vertrautes Umfeld und kann sich da auch austauschen oder beraten lassen. Und das habe ich immer gemacht. Und so, ich denke mal, die Basis dafür ist, wenn man was Eigenes vorhat, einfach bereit zu sein, flexibel zu sein und auch noch dazu lernen wollen muss. Also das bleibt nicht aus. Es ist einfach, das bleibt alles in Bewegung und du musst vieles Neues dazu lernen. Es wird niemand, der super kreativ ist, der perfekte Manager oder perfekt sein in Finanzen. Und wobei ich sagen muss, dass ich da eben einen riesen Mehrwert habe mitnehmen können, wenn man als Kreativer bei einem Konzern arbeitet und da jahrelang Erfahrung sammelt, hat man eben genau diese Schranken, die es gibt, sprich Collection Framework. Was brauchen wir? Welche Teile? Für welchen Markt? Für welche Preislage? Was ist die Marge? Und so weiter. Da habe ich eben irre viel gelernt. Ultra spannend. Hätte ich nie gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Und das kann ich für mich natürlich heute perfekt nutzen und umsetzen. Dennoch ist es einfach so, dass als Unternehmerin habe ich trotzdem noch einiges zu lernen. Und das sind auch so Bereiche wie diese ganzen PR-Themen und so. Das ist schon auch noch so ein Gebiet, wo man sich, das ist ein Dschungel, wo ich mich echt so richtig noch durchschaffen muss, ja, um da irgendwie Licht und Land zu sehen.
Also ist ja auch nur menschlich am Ende des Tages, ne? Also du hast ja ganz, ganz klar auch eben gesagt, du wurdest im Unternehmen, wo du vorher gearbeitet hast, in Position gesteckt, wo du ganz klar gemerkt hast, das liegt dir gar nicht. Mhm. Und lass die Leute doch da arbeiten, wo sie am besten arbeiten können. Andererseits hast du dadurch ja auch viel mehr gesehen, als du normalerweise sehen würdest. Und ich glaube, das Wichtigste, das sage ich jetzt, ohne ein Unternehmen gegründet zu haben, aber das Wichtigste ist, sich selbstbewusst zu sein, welche Dinge man sehr gut kann und für welche Dinge man vielleicht die Unterstützung von anderen braucht. Und das ist auch so ein Punkt im Unternehmen selber ja auch. Du musst nicht in jedem Bereich perfekt sein, aber das Wichtige ist, dass du an einer Hand abzählen kannst, welche Person du in welcher Abteilung anrufen kannst, E-Mail schreiben kannst oder sonstig, um deine Antworten, die du brauchst, direkt zu bekommen. Ja. Und so ist es, glaube ich, in einem Unternehmen auch. Entweder du nimmst dir die Leute und lässt sie halt bei dir als Angestellte arbeiten, weil man muss ja auch irgendwann abgeben, weil man muss sich ganz klar sagen, das ist mein Bereich, auf dem kann ich 100% arbeiten. Den Rest gebe ich ab, Buchhaltung, Recht, PR, etc. pp. Das sind halt so Baustellen, die muss man halt auch selber sich im Klaren werden, dass man nicht alles 100% machen kann. Ja. Weil sonst bleibt irgendwas immer auf der Strecke. Das finde ich super, super spannend tatsächlich.
Ich glaube, ich bin jetzt gar nicht mehr so richtig auf deine Frage eingegangen, was kreatives Ausleben betrifft.
Es war auch eine sehr komplexe Frage. Ich glaube, es waren viele Fragen in einer Frage. Das macht gerade die Neugierde aus. Und auch die Möglichkeiten, die du uns jetzt gerade bietest mit deiner Geschichte. Ja, ich glaube, die Frage hat so wirklich darauf abgezielt, ja, wie kreativ du jetzt noch sein kannst mit all den Aufgaben, die dich als Unternehmerin beschäftigen. Ja. Und ich glaube, es gibt viele Bereiche, und das ist so meine Erfahrung, so viele Dinge zu bedienen und dann trotzdem noch eine Kreativität leben zu können. Das, für mich hört sich das erstmal wahnsinnig komplex an. Vielleicht bin ich auch einfach wahnsinnig schlecht da drin und nicht multitaskingfähig. Aber das ist für mich komplett spannend, vielleicht auch für die Zuhörerinnen. Einfach spannend zu wissen, wie du dich da sortierst und wie du dir auch selber noch als Unternehmerin diesen kreativen Freiraum gewährleistest.
Ja.
Ja.
Nee, red ruhig. Wir sind hier fleißig am Mics austauschen. Ich weiß, wir haben hier kein Bild. Das wird irgendwann in Zukunft auf jeden Fall passieren. Dann seht ihr mal, wie David und ich immer Augenkontakt halten, um zu wissen, hey, gib mir jetzt mal das Mic, ich habe noch was. Aber nein, du darfst da gerne erst mal drauf antworten.
Ja, kann ich. Ich nehme mir das natürlich raus. Also es muss ja auch, sonst brauche ich keine Marke gründen, definitiv. Wobei ich sagen muss, dass ich aufpassen muss, wirklich täglich und mir auch meine Zeitfenster einplanen, in denen ich mir Freiraum für Kreativität schaffe. Und das ist nicht irgendwie, das Ding ist ja, ich kann auf Knopfdruck kreativ sein, das habe ich lernen müssen. Aber für mich und für Mikeska ist es eben nicht der Plan, sondern da muss es dann passieren, wenn es an der Zeit ist. Und es ist oft so, dass ich auf den Moment warte, wenn hier irgendwie alle am frühen Abend gegangen sind und mache dann irgendwie bis, also nicht, dass ich die Leute nicht um mich haben will, aber ich mache mir dann so meine absolute, in meiner Comfortzone mache ich mir entweder die Musik an, die ich gerade brauche, oder schaffe mir irgendwie eine Atmosphäre. Und dann arbeite ich irgendwie dann noch bis Mitternacht oder länger und tobe mich da aus. Das mache ich immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt was im Kopf und es muss jetzt einfach. Also ich bin weniger dann am Papier als direkt am Produkt, ne? Und muss es dann sofort in Schnitt machen und das Ding noch nähen. Irgendwie, dass ich es sehe und weiter mitarbeiten kann. Genau.
Aber alleine, dass man die Möglichkeit hat, ist schon verrückt. Also ja. Das auch nochmal einzubringen. Also alleine dieser Komplex hier und die Möglichkeiten, die hier in den verschiedenen Räumen halt entstehen. Wir sind nur hier durchgelaufen und trotzdem spürst du schon so diese Kreativität. Und damit hat es eben so ganz schön gesagt, wenn man in Räume kommt und es gibt zu viel, was man eigentlich quasi sehen und irgendwie verarbeiten muss und was man sich vorstellt, man wird einfach ruhig. Man wird einfach ruhig und man guckt und lebt quasi in dem Raum auf einmal. Und das ist schon sehr spannend. Was mir als Frage einfällt, weil wir bis dato jetzt in unserem Podcast echt nur männliche Personen hatten. Wie ist für dich die Geschlechterrolle im Modebereich? Weil Mode allgemein ist eigentlich ein sehr, gerade heutzutage, ein Unisex-Thema geworden. Aber wie ist es so in der Vergangenheit gewesen und wie siehst du da so diesen Wandel, der so langsam peu à peu passiert?
Boah, ja, das ist ein gutes Thema. Ich setze mich gar nicht so bewusst damit irgendwie auseinander. Ich lasse es so passieren. Wo ich manchmal so ein bisschen Bedenken habe, ist, oder ich habe das auch leider erfahren oder fühlen dürfen, dass gerade junge Frauen nicht zwingend so viel Aufmerksamkeit bekommen wie jetzt irgendwie die Männer im gleichen Alter. Also es ist, ja, es ist irre. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt konkret. Warum Frauen da irgendwie so ein bisschen in den Schatten rücken oder gerückt sind oder müssen sich das halt irgendwie nehmen, wenn sie das wollen. Ja, du musst dich halt hinstellen, es halt einfach machen, durchziehen. Aber ich denke, dass eben gesellschaftlich gesehen und auch jetzt wirtschaftlich für Unternehmen es einfach ein Riesenthema ist, dass Frauen Kinder kriegen. Weil irgendwo müssen die Kids und die Zukunft ja herkommen. Und da ist es halt einfach problematisch, dass so das ganze System noch nicht so darauf ausgerichtet ist, dass Frauen Kinder haben und arbeiten gehen. Und wiederum muss ich sagen, dass ich das bemerkenswert finde, wie engagiert heutzutage viele, viele junge Väter sind, sich Auszeiten nehmen, kümmern um die Kinder. Und also ich spreche da auch von meinem Mann, wenn der das nicht machen würde und nicht akzeptieren würde, dass ich hier einfach so ein Riesenschiff am Start habe und da irgendwie ja schon fast auch drauf bestehe, weil mich macht das halt wahnsinnig aus. Wenn ich das alles nicht hätte, wäre ich gar nicht ganz. Und das ist halt, ja, das finde ich schön. Das sieht man schon immer mehr und hört es, dass gerade in jungen Familien da ein tolles Miteinander ist. Aber es ist oftmals von Unternehmensseite eben schwierig umsetzbar. Also klar, die Großen haben dann idealerweise Kitas, aber dann sind nicht genug Kita-Plätze da. Ja, es ist halt jetzt Kathi, ja, dann die erzählt dann, ja, die streiken jetzt, die Kita hat zu und ja, ich kann jetzt nicht kommen. Und ich reagiere halt, weil ich selber erlebt habe, sage, ja, dann arbeitest du von zu Hause, wir machen das. Muss halt sehr viel Vertrauen da sein, dass es so funktioniert. Und man darf aber nicht vergessen, wenn heute eben eine Frau schwanger wird und aus einer wichtigen Position von heute auf morgen ausfällt, dass halt dieses Loch, sag ich mal, gestopft werden muss. Und da ist dann eben meistens nicht direkt ein Plan B da. Und ich glaube, das verkompliziert wahrscheinlich die ganze Sache für Frauen. Ja.
Ist auch ein hochkomplexes, aktuelles, total politisches Thema. Ja. So, und ich glaube, es gibt da in jedem Bereich, egal in welcher Branche, eine krasse Chancenungleichheit. Und ich glaube, wichtig ist nochmal dafür zu sensibilisieren, weil man da auch viel zu sehr in seiner Bubble steckt. Ich glaube, es gibt Verbesserungen Und es ist auch wichtig, darüber zu reden. Deswegen ist es auch gut, dass wir das hier ansprechen und auch total interessant, so wie du auch bei dir, Kerstin, wie du da so die Vereinbarkeit schaffst zwischen Selbstständigkeit und Muttersein. Mhm. Das ist ja ein hochkomplexes Thema und ich glaube, da kannst du dann froh sein, dass ihr das dann irgendwie zusammen macht. Das ist ja auch nochmal eine andere Komplexität. Was ich so als Frage mal so fernab von dem Thema habe, weil wir uns ganz viel über dein Produkt unterhalten haben, ist, und wir das Thema Nachhaltigkeit natürlich auch ein bisschen mit einbringen wollen und es für mich da so eine große Schneise gibt von Monopolisierung. Vielen Firmen, die wirklich immer noch krass billige Produkte anbieten und natürlich dann dein Produkt. Wir hatten eben die Ehre, auch mal anzuprobieren, mal reinzuschlüpfen und das auch einfach eine Energie. Also man kann es gar nicht beschreiben. Für jeden, der eventuell schon mal die Erfahrung hatte und was bestellt hat, was so wirklich super hochwertig ist und schlüpft da rein und man denkt so, boah, ist irgendwie maßgeschneidert, es fühlt sich richtig toll an. Wie ist dein, du hast ein klares Ziel und auch eine klare Message, was das Thema angeht. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, zu deinem Produkt.
Ja.
Und vielleicht auch nochmal so kritisch beleuchten, warum du diese Message teilst, was vielleicht für dich in deinen Augen falsch läuft. Gerade auch mit dem Hinblick, dass du ja auch für große Companies gearbeitet hast.
Ja.
Wo natürlich auch eine gewisse Ware produziert wird und man dem Thema, ich sag jetzt mal, Nachhaltigkeit nicht mehr wirklich nachkommen kann.
Mhm. Ja. Ja, total gerne. Finde ich super wichtig. Ich würde nur ein ganz kleines bisschen ausholen, warum Seide? Und zwar.
Definitiv. Ja. Sehr spannendes Thema. Ja. Um das kurz damit einzubringen, ich hätte niemals gedacht, dass Seide so vielfältig ist. Also nur mal hier am Rande gesagt.
Ja, also logisch, wenn man, bevor ich mich zu dem Thema entschlossen habe, habe ich erstmal überlegt, welches Produkt wird mir gerecht und was hat denn die Berechtigung, überhaupt noch Aufmerksamkeit zu bekommen, weil es ja irgendwie echt alles gibt. En masse und zwar in allen Preislagen, in allen Qualitäten etc. Und ich habe irgendwie, dachte immer, okay, es muss nachhaltig sein, weil ich finde, das ist einfach heutzutage die Basis. Du kannst auf keinen anderen Zug mehr aufspringen. Ja? Es gibt da kein Zurück und auch, finde ich, keinen anderen Weg. Also was bedeutet das für mich? Wie kann ich das umsetzen? Und mir war wichtig, ein Produkt zu wählen, was ich auch ethisch verantworten kann. Einfach, sage ich mal, für den Globus. Also jetzt erstmal großen Abstand zur Chemie, ja, jetzt mal so ganz banal. Und dann dachte ich mir, okay, gut, aber Baumwolle, irgendwie auch gesehen, langweilig. Also was gibt's denn Spezielles? Und irgendwann kam mir die Idee, okay, ich liebe Bomberjacken und ich sehe dann Potenzial, weil es gibt kaum vergleichbares Produkt, finde ich, was sich so von solchen krassen Vorurteilen auch befreit hat, weil der Ursprung als Fliegerjacke in Bezug auf Krieg, es ist überhaupt nichts Schönes, Subkulturen haben sich dran bedient, haben das entsprechend als Uniform teilweise genutzt und es ist so ein gesellschaftsfähiges Produkt geworden und keiner stellt es mehr in Frage, wenn jemand eine Bomberjacke trägt, ist der bessere Blazer oder ja. So, und das fand ich einfach ultra spannend, diese Entwicklung, und dann war mir klar, es muss die Jacke sein. Und zum Thema Material dachte ich, okay, was man echt wenig wahrnimmt oder sieht, ist einfach Seide. Und was stellt man sich vor? Irgendwelche dünnen Schlüpfer, Hemdchen, Blüschen, tralala, ne? Irgendwelche Abendkleider, oder? Also ich weiß nicht, wenn ihr Seide hört, alle sind erstmal so zucken.
Luxusware, also meistens so ein bisschen feiner, Kleider, ja. Tücher, ja, eigentlich so in die Richtung tatsächlich.
Ich würde auch an Tücher denken, boah, ich denke auch irgendwie an Abendgarderobe, auf jeden Fall schicker und
elitär.
In den letzten Jahren hat sich das ja so komplett gewandelt. Ich finde eher dieses Couture und Street-Couture, diese Mischung, halt auch, ich sag jetzt mal, sehr schicke Kleidung auf die Straße zu bringen und mit Stoffen zu arbeiten, nochmal eine andere Wirkung zu erzeugen, wie du eben schon sagtest, Kerstin, mit dem Thema Bomberjacke als Uniform und wie Materialien vielleicht dann auch einen anderen Look geben, eine andere Vielfältigkeit. Genau, aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen.
Nee, ich finde es gut, ist ja irgendwie am Ende doch auch ein Austausch.
Ja, voll.
Ja, also ich habe dann meine ersten beiden Tests habe ich bereits vor 8 Jahren genäht. Mhm. Die ersten beiden Bomberjacken aus Seide. Ich habe die auch noch da.
Da schlüpfen wir später rein.
Ja. Und es war so cool. Für mich hat sich das so neu angefühlt, dass ich dachte, okay, hey, das ist es jetzt. Es hat halt auch einfach Potenzial, langfristig, meiner Meinung nach, ja. Und dann war für mich aber klar, okay, wie kriege ich das nachhaltig hin, umgesetzt? Und ich weiß nicht, ob das eigentlich allen bewusst ist, dass ja, wo die Seide herkommt, ne, dass das eben die Seidenraupe ist, die sich zur Verpuppung über ihren kilometerlangen Seidenfaden am Stück einspinnt. Das ist das Besondere an Seide, dass es ein endlos Garn ist. Das macht es auch so exklusiv und hochwertig. Und ich habe die Produktion gesehen, wie Tonnen Kokons in China in heiße Bäder geworfen werden und diese Raupen halt leider abgetötet, ja. So, das war dann, für mich war es dann so, okay, nee, also ich esse kein Fleisch, war eine Zeit lang vegan und so, aber alles irgendwie in einem gesunden Maße. Dann habe ich mich schlau gemacht, das muss irgendwie auch nachhaltig gehen. Dann habe ich jemanden gefunden, der vertreibt Peace Silk. Das heißt, die Raupe schlüpft aus dem Kokon, entfaltet sich, fliegt weg und dann werden dieser Endlosfaden, der dann zerbrochen ist, also in 1000 kleine Fäden, wieder connected und dann wird die Ware draus gewebt. Das heißt, es ist natürlich immens teuer. Also es wird sehr viel teurer und es gibt fast niemanden, der das anbietet. Das heißt, eben zum Thema Nachhaltigkeit, ich möchte eigentlich nur Peace Silk, ich bekomme sie aber nicht. Ich bekomme sie nicht, ja. Und auf der anderen Seite ist es wieder so, ist das dann aber jetzt eine Rechtfertigung, Chemie dafür einzusetzen? Nein. Also, mein Weg war dann der, wenn Seide vom Tier kommt und man das mit Respekt behandelt und ich meine Peace Silk nicht bekomme, die ich will, dann kaufe ich Restposten. Also dann kaufe ich einfach die Seide auf, die irgendwo jetzt rumliegt, im Lager und eventuell irgendwann vernichtet wird, weil das ist das Schlimmste, finde ich, was passieren kann, ja. Dass es verbrannt wird, das ist halt, ja. Und ja, so war dann eigentlich der Weg, dass ich gesagt habe, das kann ich ethisch vertreten, dass ich mich daran bediene, was andere eben als ja, Rest oder Müll irgendwo liegen haben, kaufe ich auf. Man muss dazu sagen, es ist wirklich kein Müll, sondern wir haben da tolle Partner und kaufen Restposten von absoluten Luxusmarken auf. Aber es kann natürlich sein, dass teilweise da nur 10 Meter liegen und ich habe mich so in die Ware verliebt und dann kaufe ich sie trotzdem, gibt es halt nur 3 Jacken. Was ich auch wieder schön finde, ich kann mir das erlauben, das ist wieder als kleines Unternehmen kann ich sowas steuern. Als Konzern würde ich sowas killen, das ist nicht umsetzbar. Ja? Deswegen ist es sehr schön und ist auch wichtig, dass immer wieder jemand Mut fasst, so ein neues Projekt zu starten, zu schauen, was dann daraus wird. Aber das ist so zum Thema Qualität oder ja. Mein nachhaltiger Aspekt, dann Nachhaltigkeit in Bezug auf, also sämtliche Zuschnittreste hebe ich auf. Genauso, wenn ich Schnitte mache, Papier, es wird echt Papier gesammelt bei mir und immer wieder verwendet für einen Schnitt, immer wieder dran geklebt und unsere Reste, wir haben ja Bomberjacken gehäkelt aus einem Garn, was wir aus Resten zusammengenäht haben, haben wir dann Riesenrollen gewickelt und haben dann eine Bomberjacke draus gehäkelt. Die habt ihr noch nicht gesehen. Zeige ich euch später. ja, solche Projekte, ne? Das irgendwie ist es fun und das tut irgendwie gut, sowas zu tun und auch mal zu kommunizieren. Ich mache das aber nicht, um eben irgendwem was zu beweisen, sondern mir geht es wirklich auch darum, für mich und um das Gefühl und zu sehen, hey, das geht. Ja, also es ist einfach machbar. Man kann halt so vieles machen. Und nachhaltig ist natürlich auch so der Umgang hier miteinander, wie wir einfach miteinander den Tag verbringen. Ich sehe meine Mitarbeiter mag ich nicht sagen, meine Kollegen sind meine Freunde und hier Familie. Ich sehe die öfter wie meine Familie zu Hause und länger. Und das, finde ich, ist halt was ganz Wichtiges, ja, dass das so existieren darf, dass man einfach eine gute Zeit miteinander hat. Und ich hoffe, dass das irgendwo in den Fasern vom Produkt hängen bleibt.
Ja. Na, ich denke schon. Also du hast ja auch gesagt, Qualität ist das Wichtigste. Das hast du ganz am Anfang gesagt, Qualität ist das A und O. Ja. Und das spürt man einfach am Ende des Tages. Und das macht dein Produkt halt auch aus. Um nochmal auf Nachhaltigkeit einzugehen, deine Produkte auf deiner Website, die du anbietest, oder allgemein deine Produkte, die du anbietest, du hast ja nur ausgewählte Sizing quasi. Mhm. Was hat es damit auf sich?
Ja. Genau, da ist eigentlich die Idee die, dass... Also Qualität bedeutet ja auch, das Produkt irgendwie so zu entwerfen, dass es stimmig ist und auch zeitgemäß, finde ich, modern sowie langlebig und langtragbar. Und für mich macht eine Bomberjacke aus, oder für mich passt es dann, wenn die Proportionen stimmen. Also Volumen zu Länge, Breite, das muss einfach passen. Und da ich, also wir schließen eben geschlechterspezifische Themen aus, gerade bei der Bomberjacke, weil es einfach ein Produkt ist, was jeder tragen kann, jeder, also Mann, Frau, haben wir gesagt, okay, wir machen einfach eine in sich stimmige Bomberjacke. Wir haben 6 Sizes, heißt dann bei uns Small, Regular, Regular, Cropped. Dann gibt es eine Maxi, Maxi Cropped, wo wir eben über Volumen spielen und die Jacken über Volumen eben größer oder kleiner werden. Und der Kunde muss sich darin wohlfühlen. Wir haben eben nur diese Silhouetten, sage ich mal, die wir anbieten, weil er dann auch sicher sein kann, dass es einfach, dass der Fit halt auch cool ist. Und wenn der Kunde sich darin wohlfühlt und die passt, dann passt es einfach. Und wenn nicht, dann kann er es individualisieren oder er muss sich eben woanders umschauen. Also wir können nur die Jacken als Permanent-Linie rausgeben, mit denen wir uns wohlfühlen, wo wir einfach davon überzeugt sind, dass die Größe einfach so stimmig ist. Ich denke aber auch, dass dieses SML einfach auch so ein bisschen veraltet ist. Ne? Und ich möchte auch nicht mehr in diese Überproduktion von Größen gehen, wo dann alles irgendwie rumliegt. Und ich meine, bei uns kann es halt auch sein, dass du eine Jacke anfragst und dann, wir gehen in keine große Überproduktion. Wir können schnell selber nachproduzieren oder haben gute Partner. Und dann wartest du halt mal einen Moment. Ne? Oder wir passen dir das Teil auch mal an. Ja.
Ich glaube, auch ein Punkt, der das Thema Nachhaltigkeit ganz gut stützt, so auch aus meiner Perspektive. Wie oft ist es so, dass man was kauft, weil es einem optisch gefällt. Man probiert es aber nicht richtig an, es liegt dann zu Hause, das heißt, es hängt im Schrank. Mhm. Potenzieller Artikel, der halt wieder irgendwie ungenutzt bleibt. Ne? Also auch eine absolute Ressourcen- und Materialverschwendung. Ich glaube, das war so das, was du ja eben auch gesagt hast, was halt auch wirklich hinter einer Produktion steckt. Mhm. Also wirklich sich da Gedanken machen. Und ich glaube, wenn man hier hinkommt und dann eine Jacke anprobiert, man schlüpft rein und die Jacke gefällt einem, dann hat man halt auch was, was man gerne trägt. So, das ist irgendwie bei mir ein steigender Faktor gewesen, dass ich meine Sachen auch trage, dass eine Patina entsteht, na, dass man irgendwie, das Produkt wird ja auch durch dich selber zum Leben erweckt. Mhm. Und personalisiert. Ich glaube, Bernie würde jetzt sagen, DNA. Das Produkt hat eine DNA und es muss auch tatsächlich weitergegeben werden. Ich finde, dieses Nachhaltigkeitsthema, du verfolgst das ja auch mit einem gewissen Ziel. Hast du einen Wunsch, wie dein Produkt oder auch deine Company in der Zukunft wachsen könnte? Und ja, siehst du darin auch vielleicht so einen kleinen Auftrag, so den du mitgeben möchtest an die anderen, an die Kundschaft?
Ja, absolut. Ja, definitiv. Ich meine, mein Auftrag ist der, sich mal erstmal aus der Masse zum einen abzuheben und dem Kunden was Individuelles irgendwie zu bieten. Weil, wie gesagt, es gibt halt irre viel da draußen. Und was Besonderes, was wo man sich auch irgendwie, das ist, ich meine, das Produkt ist schon was, was man sich gönnt. Und ich finde, sobald man sich was zu oder anschafft, was man sich gönnt, geht man auch nachhaltig damit um. Das ist natürlich ja einfach, wenn man Geld hat, und wenn nicht, muss man vielleicht drauf sparen. Aber ja, es gibt Möglichkeiten, sich das anzuschaffen. Und mein Auftrag ist eigentlich der, dran zu bleiben, zu schauen, wie ich es nachhaltiger und nachhaltiger und nachhaltiger gestalten kann und weiter an dem P-Silk-Thema dran zu bleiben und zu schauen, wie man das vielleicht weiter nach vorne treibt und da Möglichkeiten schafft und auch das kommuniziert, dass da ein Bedarf da ist. Es gibt Marken, die Seide verwenden, und es gibt die Möglichkeit, sich da auch irgendwie vielleicht mal zusammenzuschließen. Ich finde, man geht teilweise zu ignorant mit den Ressourcen um, und Seide ist sowieso ein teures Produkt, und ich sag mal, da jetzt eben noch mal ein paar Euro draufzulegen, wird sich wirklich rentieren. Aber es ist ja immer so, die Nachfrage bestimmt dann irgendwie den Markt, und es will halt keiner Peace Silk, weil es einfach wahnsinnig teuer ist. Und ich bin eben so eingestellt, dass ich sage, okay, ich habe eigentlich lieber die bessere, wertigere Ware, und auch gerne die Peace Silk, wenn ich sie dann endlich mal bekomme, und zahle auch lieber mehr. Und es ist wirklich so bei mir, ich möchte lieber weniger verdienen und dafür ein besseres Produkt und dem Kunden auch bessere Qualität bieten. Ich mache das wirklich so. Und ich war jetzt gerade in Paris auf der Messe und habe festgestellt, was eine Neuware kostet. Ja, ich meine, wir reden da über, ich frage da natürlich irgendwie, ja, was kostet denn jetzt hier der Meter von der Seite? Und dann hauen die halt raus, ja, 100, 130. Ich meine, das ist halt irre. Ich finde es aber auch okay, weil es ist halt so wie mit dem Fleisch oder, ja, warum soll denn so eine Ware, so eine wertige Ware, ich meine, es hat ja einen Grund, warum die schon vor Jahren schon als edle Materialien eingesetzt wurden in elitären Bereichen, Königen, und ja, also es hat einen Grund, es ist einfach was ganz, ganz arg Wertvolles, und es darf auch nicht unter dem Preis verkauft werden.
Finde ich richtig und wichtig tatsächlich. Ja. Also auch so ein bisschen Weckruf an große Companies, sich lieber mal zusammenzuschließen, ja, und gemeinsam zu gucken, wie man da einen Wandel hinbekommt. Ja. Gemeinsam vielleicht auch in Produktion zu gehen, um dadurch halt auch einfach die Kosten ein bisschen geringer zu halten. Einfach gemeinsam an einer neuen Zukunft arbeiten. Ja. Statt jeder für sich in seinem Kämmerchen, sollte man eher gucken, dass man halt gemeinsam eine Lösung findet. Und ich glaube, das ist auch so das Wichtigste für die ganze Zukunft. Nicht nur im Modebereich, sondern halt einfach, dass wir uns weniger verschließen und uns mehr öffnen für das, was daraus entstehen könnte, aber was da draußen auch auf uns wartet. Ja, ist super, super spannendes Thema. Für uns rein, um jetzt nochmal so ein bisschen auf eine andere Richtung zu lenken, wie würdest du selber so deinen modischen Werdegang beschreiben? Wie hat sich das so über die Jahre hinweg gewandelt, und was ist so deine Inspiration? Weil natürlich, du bist wahrscheinlich auch eine Inspiration für viele Leute da draußen. Mhm. Aber was hat dich so inspiriert, das zu machen, was du machst? Weil so einen Nachhaltigkeitsgedanken zu haben und den auch zu verwirklichen, das muss ja auch irgendwo mal angestoßen worden sein.
Ja, ich überlege jetzt gerade, wo ich ansetze. Nachhaltig, was hat mich inspiriert? Natürlich zum einen das, was ich gesehen habe in meiner, sage ich mal, professionellen Laufbahn. Und dann das andere, auch Privatleben. Also es geht ja jetzt um Im Grunde geht es ja um zwei Themen. Was hat mich inspiriert, kreativ zu agieren, nachhaltig zu agieren? Und das andere, wenn ich es richtig verstanden habe, war doch, was mich im kreativen Sinne inspiriert hat, richtig? Ja, also wie ich, ja. Ja, sorry, ich habe dann auch so viele Dinge irgendwie im Kopf. Also ich glaube, nee, es ist de facto so, mein Leben hat mich so geprägt, mein Umfeld, seitdem ich Kind bin, meine Familie, zu einem Mensch heranzuwachsen, der Bock hat, nachhaltig zu leben. Also ich kann es gar nicht konkret begründen. Wir waren nie verschwenderisch. Ich komme aus einem ganz normalen Umfeld, ja, ohne irgendwelche speziellen Positionen oder Allüren. Mein Dad war auch Unternehmer und hat immer geschuftet wie blöd. Und wenn wir Geld hatten, hatten wir Geld und haben es uns gut gehen lassen, wenn nicht, nicht. Ein Motto war immer, an Essen und Trinken wird nicht gespart, so, das war das Wichtigste. Und ich bin groß geworden. Zu meiner Zeit war das ja noch so cool, im Gegensatz zu den Kids heute. Ich war halt einfach nur draußen den ganzen Tag. Es war, ja, ich bin 79 geboren und dann war ja so die geile Zeit mit meinen Freunden auf dem Skateboard. Also ich war jetzt nicht die Ultra Queen, aber ich bin halt mitgerollt. Und wir hingen halt einfach nur draußen ab und zu der Zeit war so in der Nähe irgendwie noch, wurden Häuser gebaut und wir haben uns Material geholt und haben Halfpipes selber gebaut und so Geschichten. Also so einfach gelebt, wir hingen da ab und selbst, und ich habe das nie verloren, das sucht man sich nicht aus, es passiert. Ich habe zu der Zeit, wo ich auch dann in führender Position war für die Linie, bin ich immer, ich hatte einen Firmenwagen, so, ich habe echt so ein bisschen mehr Luxus einfach auch gehabt, ja, als junge Frau. Ich meine, ich war, wie alt war ich denn? 28, nein, 26 wurde ich Senior Head, genau. Und bin halt erstmal, wenn es dann darum ging, heimzufahren, und dann bin ich halt mit meinem Firmenwagen erstmal auf den Skateplatz zu meinen Freunden und habe die einfach dort getroffen. Und die haben immer gesagt, Kerstin, das ist so cool, du hast dich einfach null verändert. Und das ist bis heute so. Und da ändert sich auch nichts mehr dran. Deswegen diesen urbanen Vibe und dieses Leben und einfach auch spüren für mich, Skaten hin oder her, ist ja egal, aber einfach draußen sein, mit den Leuten zusammensitzen, Musik hören, beieinander irgendwie und nicht in der Bude abhängen, rausgehen, nicht am Handy, nicht auf Social Media. Und das hat mich total geprägt irgendwie, nicht die Bodenhaftung verlieren, ehrlich sein, offen, mit deinen Leuten einfach gut, ja, Zeit verbringen. Und genauso auch mit meiner Familie. Ich bin viel Zeit verbracht mit meiner Familie, erzählt, gequatscht, banale Dinge. Und ich kann wirklich nur sagen, ich glaube, das hat es echt ausgemacht, dass ich heute so bin, wie ich bin. Viel mehr ist es gar nicht. Viel mehr ist es nicht.
So schön, dass du so Anekdoten auch erzählst aus deiner, ich sage jetzt mal, Kindheit und Jugend. Und das Thema Skateboardfahren kommt ja immer wieder auf. Das ist ein Dreh- und Angelpunkt, ich glaube auch in der Mode. Aber wie wichtig das Zusammenkommen einfach ist, dass heute viel, viel weniger stattfindet oder anders. Ich glaube, manchmal ist auch mein Gefühl, dass man gar nicht mehr so den Einblick hat, weil Kommunikation findet halt einfach auf einer anderen Ebene statt. Aber es ist alles viel unverbindlicher geworden. Und auch wenn man sich damals so planlos getroffen hat, ist irgendwie immer was entstanden. Mhm. Einfach, weil man kreativ werden musste.
Ja.
Und heute gibt es ganz viele Vorlagen. Und man weiß nicht, was man machen soll in all der, ich sage es mal, in all den Dingen, die es gibt und der Verfügbarkeit. Mhm. So sei es in Mode und Co. Es ist echt wahnsinnig spannend, wie so die Themen, so generationalen Themen überschneiden und auch so vielleicht, was man heute nochmal mitgeben kann. Mich würde auch interessieren, was du vielleicht auch, wir haben jetzt darüber geredet, was vielleicht auch, oder wir haben eine kritische Betrachtung gehabt des Ganzen und was sich verändert hat. Gibt's denn was, was du auch mitnehmen kannst? Also auch aus der heutigen Generation. Ich meine, du bist ja selber Mutter von zwei Kindern. So, und ich finde, man kritisiert oder man kommt ganz schnell in so einen kritischen Aspekt. Aber ich finde auch immer wieder Dinge, die man mitnehmen kann und die man vielleicht zusammenführen kann mit den Themen von damals. Fällt dir da was ein, was du jetzt gerade aktuell einfach für dich auch in einem kreativen Aspekt mitnehmen kannst und was dich vielleicht auch bewundert an der heutigen Generation?
Ja, ich muss Tatsache echt mal kurz überlegen. Das hört sich schon schlimm genug an, irgendwie so. Ich muss mal drüber nachdenken, ob es da was gibt. Aber ich finde, dass die Generation, die Jugend, ich finde schon, dass sie auch mutig sind ziemlich mutig und machen. Ich muss jetzt überlegen, ob das stimmt, was ich sage, aber doch, es ist so. Ich bekomme das so mit, jetzt mein Sohn wird jetzt 9, dann bekomme ich so mit, wie so sein Umfeld ist und das sind ja soziale Medien einfach auch schon ein Thema, auch wenn ich das nicht für gut heiße, du kannst sie ja da nicht irgendwie an die Wand laufen lassen und dann irgendwie in 10 Jahren wachen sie auf und merken, es gibt ja Social Media und können gar nicht mit umgehen. Aber da merkt man doch schon, wie fit die sind, wie jung die teilweise sind und da schon aktiv auch. Also ob man das jetzt, ich möchte es gar nicht bewerten, ehrlich gesagt, aber es ist doch auch mutig, sich hinzusetzen und Dinge zu kommunizieren vor der Kamera, vor einem Publikum, sich das irgendwie zuzutrauen, das zu machen. Da ist schon ein großer Mut und auch Wille da. Ich denke nur, sie sollten vielleicht einfach öfter mal das Handy oder ja, zur Seite legen und mal wieder aus dem Fenster schauen und sich halt irgendwie auf der Straße treffen. Und da, das hat sich leider eben ein bisschen so reduziert. Einfach auch aufgrund der Ängste vielleicht der Eltern. Also nehme ich mich jetzt nicht aus. Ja.
Ich finde es vor allen Dingen modisch total spannend zu sehen. So von, ich sag jetzt mal, gelebter Subkultur, die bei mir komplett wichtig war. Aber auch so eine Uniformierung, die, es gibt immer noch Uniformierung, glaube ich. Aber die kommt viel mehr zusammen. Also so, wir hatten das jetzt schon ein paar Mal als Thema, so auf Konzerten siehst du verschiedene Sachen, keine Ahnung, auf dem Lil Yachty-Konzert dann jemand mit einem AC/DC-T-Shirt. All die Sachen sind möglich und ich glaube, dass, wie du sagtest, auch eine Mut und auch eine Offenheit der Generation ja. Und vielleicht aufgrund der Vielzahl an Dingen und Eindrücken halt auch eine Schwierigkeit, Dinge auf die Erde zu bringen. Plus das Kommunikationslevel hat sich einfach verändert. Aber es ist so spannend, was zusammenkommen kann. Und auch was so im Stadtbild zu sehen ist. Ne?
Ja, um da so rein zu kretschen, um das so ein bisschen kritischer, weil ich das auch letztens nochmal gesehen hatte. Das Problem ist, dass wir früher schon zuordnen konnten, wer zu was dazugehört. Und ich heutzutage eher das Gefühl habe, dass die Leute sich entweder zu doll damit beschäftigen und dann halt alles wissen, weil sie dann halt die komplette Biografie gelesen haben von irgendwelchen Künstlern, oder einfach alles so mixen und gar nicht wissen, woher das kommt und warum man das so getragen hat und warum man eigentlich eine gewisse Zuordnung auch hatte. Es ist schön, dass es offen ist. Es ist auch schön, dass sich Mode auch immer so ein bisschen offener gestaltet. Also es ist alles mehr Unisex geworden. Es gibt jetzt nicht mehr dieses, das dürfen nur Frauen, das dürfen nur Männer tragen, sondern es ist wirklich ein bunter Mischmasch geworden daraus. Ja. Aber das Problem ist, dass echt viele Subkulturen dadurch so ein bisschen absterben, leider, weil sich da nicht so wirklich 100% mit beschäftigt wird oder halt nur für eine Woche und dann nächste Woche ist was anderes cool. Und egal mit welchem Gast wir bis jetzt geredet haben, und dann müssen wir uns auch selber ein bisschen an die Nase fassen, ist natürlich auch immer ein bisschen Altersunterschied gewesen. Also wir haben bis jetzt nicht irgendwie einen super, super jungen Gast gehabt, der uns mal seine Perspektive erklärt. Das wird in Zukunft auch noch passieren. Aber wir haben natürlich immer Gäste gehabt, die ein gewisses Alter, eine gewisse Erfahrung schon gesammelt haben und wir immer diesen Bezug zu Skate halt gefunden haben. Egal mit wem wir geredet haben, irgendwie Skateboarding war immer am Start. Was war die Subkultur damals? Mhm. Es war das Coole, es war das Hippe und Mode war darauf immer aufbauend gewesen. Und heutzutage ist ja, Skateboard ist heute mal cool, nächste Woche habe ich keine Lust mehr. Und das gab es halt früher nicht. Mhm. Wenn du Skater warst, warst du Skater und dann bist, hast du es halt durchgezogen. So. Siehe Bernie, der immer noch fleißig unterwegs ist halt. Aber das ist heutzutage halt nicht mehr so. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch Social Media geschuldet, weil Social Media dir so eine Schnelllebigkeit halt einfach zeigt und sagt, hey, heute ist das cool, morgen wird dir dann was anderes vorgeschlagen, dann wird dir nur noch das vorgeschlagen, die Woche drauf was anderes und immer so weiter, immer so weiter, immer so weiter. Mhm. Aber halt die Offenheit ist cool, dass wir halt einfach nicht mehr so in Schubladen gesteckt werden, sondern man echt vieles miteinander kombinieren kann. Das ist super, super spannend, weil das wird halt auch dann später für große Brands, große Unternehmen und Co. auch immer mehr Möglichkeiten bieten. Das ist dann alles nicht mehr so Schubladendenken. Die Brand braucht das, die Brand braucht das. Ja. Sondern du hast dann halt auch viel mehr Vielfalt dazwischen. Ich glaube, das ist so ein bisschen positiv, bisschen negativ. Ja, beides so kombiniert tatsächlich.
Ja, man kann das Ganze wirklich kritisch betrachten. Ich fand Subkultur in dem Sinne, weil ich mich auch mal zuordnen musste als Jugendlicher oder gefühlt zuordnen musste, fand ich tatsächlich als Frame eine Subkultur immer sehr offen, einladend. Man hat halt seinen Space und suggerierte Freiheit, die dann letztendlich, wenn man in der Subkultur war, gar nicht so lebbar war. Ja, also auch sehr einengend. Und da erlebe ich halt die neue Generation viel, viel mutiger und offener. Nur dieser Kommunikationsfaktor, der hat sich halt verändert und es ist ein weniger Miteinander und vielleicht auch miteinander reden. Und es ist auch so schön, dass dann so Brands oder ich sag jetzt auch mal Mikeska an sich halt für Werte einstehen kann und etwas vermittelt und auch einlädt, da irgendwie teilzuhaben. Wir sind ja hier in Speyer und nächstgrößere City ist Mannheim, richtig? Mhm. Was würdest du sagen? Wie ist so das Stadtbild vom Style her? Kannst du da irgendwas zu sagen? Fällt dir was ein? Bist du da? Hast du da noch eine Sicht für? Siehst du das? Oder ist das auch gar nicht mehr so greifbar vielleicht und offener und auch nicht mehr so subkulturell geprägt?
Spannend, sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
Ja, da fällt mir direkt ein, dass ich habe lange Zeit in Stuttgart gelebt, Freunde von mir zu Besuch waren. Und zwar war das zu einem Event bei Bernie, haben wir dort vorbeigeschaut. Ist ja auch ein schöner Dreh- und Angelpunkt ebenso für, ja, das auf verschiedene Leute treffen und irgendwie up-to-date bleiben so. Und genau, und dann sagte mein Freund so, hey, krass, ist ja eine ganz andere Szene hier in Mannheim, die hat ja richtig Szene. So, für den war das, er sagte echt so, das fühlt sich an, als wäre ich jetzt irgendwo, hat er New York oder so gesagt, weil die so, ich finde die Mannheimer, ich sage jetzt mal Kids, damit meine ich wirklich so eine junge Generation, die sind so krass anders und mutig. Also das inspiriert mich irre. Überhaupt kein Hate an Berlin oder so, ja. Aber wenn ich dann nach Berlin gehe, dann, das ist mir manchmal dazu geleckt. Und die Jungs und Mädels so in Mannheim, die sind irgendwie individueller. Und das finde ich total inspirierend. Obwohl vermeintlich gefühlt Mannheim überhaupt gar keine Plattform dafür bietet. Irgendwie im Bereich Mode oder, also es ist ja, es gibt, ich kenne auch viele, die sagen so, Mannheim und geht gar nicht. Also ich liebe Mannheim, bin ja da auch groß geworden sozusagen. Aber das finde ich schon echt spannend. Das inspiriert mich irrsinnig, so die Generation da zu sehen.
Das schmeichelt Bernie auf jeden Fall. Das hört er hoffentlich gerne. Und hoffentlich hört er auch hier rein und hört sich die Stelle doppelt, mehrfach im Loop.
Ja.
Mannheim, Mannheim, Mannheim. Nein, aber es ist schön zu hören, weil ich meine, für viele Leute, die Mannheim gar nicht kennen, das ist ja so nichts aussagend dann.
Ja.
Aber durch die Base und alles, was es da an Inspiration über die Jahre hinweg gab, ist es schon ein Dreh- und Angelpunkt geworden. Und gerade Bernie Store ist dann auch nochmal was ganz anderes. Das ist so ein anderes Universum. Wenn er dann hört New York, dann ist es für ihn Balsam auf der Seele auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, ich rede gerade noch mal kurz rein. Es hat sicher auch einfach damit zu tun, dass, ich weiß noch, wenn ich mich zurückerinnere früher, was hier auch musiktechnisch geboten wurde, auch irgendwie, ja, wirklich Tatsache halt auch Connection und eben noch Drum and Bass, also was da Time Warp und so weiter, was da passiert ist. Ich glaube, das schwingt irgendwie alles noch so mit. Da ist einfach noch so diese Wolke über Mannheim. Und das macht sicher auch einen großen Teil aus. Und jetzt muss ich mich doch korrigieren. Das ist auch was, was mich stark inspiriert ist, Musik. Und ich umgebe mich total gerne mit Musikern, Künstlern. Meine Höhen und Tiefen und auch balancierten Momente fange ich mit Musik ab. Das ist für mich ein dauerhafter Begleiter. Also insofern, genau, um auf das Thema zurückzukommen, hat halt Mannheim doch auch schon eine Geschichte irgendwo, die nicht ganz irrelevant ist im Bereich Musik.
Also mein Eindruck von Mannheim, ich war ja tatsächlich zum Gespräch oder zur Folge mit Bernie das erste Mal seit langer Zeit mal wieder in Mannheim. Und ja, mein Eindruck war auch derselbe. Also ich war echt erstaunt und verwundert, was hier abgeht. Und auch die Kundinnen, die wir getroffen haben im Laden von Bernie, waren alle total offen, super stylisch, hatten total krasses Wissen, auch eine Verfügbarkeit. Ich glaube, das ist auch so ein Thema. Wir sind ja in einer Zeit mit so, ich sag rückblickend, auch mit so vielen modischen Ikonen groß geworden und haben sogar, ich habe als Jugendlicher gar nicht so viel zurückgeblickt, sondern habe so wirklich in der Zeit gelebt. Und jetzt, wenn man mit jungen Leuten redet, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die greifen das Repertoire nochmal auf von, ne, irgendwie Ende 90er, Anfang 2000er bei mir dann. Und lassen das, haben total krasses Wissen. Ich bin darüber immer erstaunt. Also die beschäftigen sich damit. Mm. Und dann wird mir immer wieder bewusst so, dass ich manchmal auch zu sehr in meiner Bubble bin und ein ganz anderes, oder mich mal wieder so ein bisschen beleuchten muss und schauen muss, dass ich so eintrete in diesem Bereich, um so ein bisschen mehr Wissen zu bekommen.
So, jetzt kommen wir schon fast zum letzten Teil unseres Talks. Also das ist nochmal so eine Sache, die mir auf jeden Fall hängen geblieben ist, die ich mal so reinschreien würde ins Mikrofon, ist, was ich jetzt super wichtig finde, ist, egal für Männlein, Weiblein, wie wichtig es ist, jemanden zu haben, der erstens einen sieht als das, was man ist, dass man so eine Art Mentor, Mentorin hat in seinem Werdegang. Ich finde das essentiell. Weil nur dadurch, wenn dir Chancen gegeben werden, entsteht was. Also du kannst dich entfalten, du merkst, du wirst gesehen. Und wenn du gesehen wirst, ist automatisch die Arbeit oder die Leistung, die du erbringst, deutlich höher und stärker, weil du halt einfach das Gefühl hast, endlich werde ich wahrgenommen, endlich bin ich was, endlich kann ich was und endlich finde ich die Leute, die auch das sehen, was ich kann. Und ich finde es so spannend, dass egal, wer diesen Talk hier hört, dass wir müssen einfach probieren, wir müssen machen, wir müssen einfach Dinge auf die Erde bringen und guckt, dass ihr, wenn ihr die Möglichkeit habt, Leute, die älter sind oder die schon Erfahrung haben, dass sie euch bei der Hand nehmen und euch einfach zeigen, wie vielleicht ein Weg sein könnte, wo ihr abbiegt, abzweigt, das ist am Ende des Tages jedem selber überlassen. Das ist ja auch die Entfaltung am Ende des Tages, aber lasst euch ruhig so einen gewissen Timer mitnehmen, findet euren Weg und macht dann daraus das Beste, was ihr daraus machen könnt. Aber seid halt auch immer dankbar für die Leute, die ihr am Ende des Tages halt auch einfach habt in eurem Leben und die euch ein bisschen die Möglichkeit halt bietet. So, kommen wir zu den Fragen. Wir haben immer so eine klassische Frage, Stadt, Land, Fluss. Wenn du nicht hier in Speyer bist, wo bist du sonst am liebsten? Also was ist so der Place to be für Mode? Neben Mannheim natürlich. Also natürlich, du kannst auch Mannheim nennen, aber das hatten wir jetzt schon. Dementsprechend, was ist so deine modigste Stadt? Das kann außerhalb Deutschlands sein, es muss nicht hier sein, aber was hat dich so am meisten geprägt oder prägt dich immer noch stadtmäßig?
New York. Nur ich bin so selten dort.
Okay, hast du noch irgendwas, kannst du das konkretisieren, was dir oder welchen Vibe dir New York gibt, warum du gerne da warst? Ich habe jetzt gehört, dass du länger nicht mehr da warst, ja. Aber New York ist für mich persönlich auch einer meiner Highlight-Cities. Willst du kurz sagen, weshalb, warum?
für mich war, also wenn ich in New York war, war es immer, du wusstest genau, es ist nur eine Frage der Zeit, dass du wieder die nächste Überraschung erlebst. Es ist einfach, sie überrascht halt ständig die Stadt und die Leute. Konkreter kann ich gar nicht werden, weil man dort irgendwie echt wie in einer anderen Welt abtaucht. Und die Leute sind so unterschiedlich, allein schon Bahnfahren ist halt irgendwie volles Erlebnis, was ich angesprochen wurde. Und also da kommen Dinge auf dich zu, ja, mit denen, das würde hier halt nie passieren. Also in Europa, no way, echt keine Ahnung. Ja.
Ich kann das, also ich war auch mehrfach da und tatsächlich auch über einen längeren Zeitraum. Was ich an der Stadt geliebt habe, ist, man hat eine Übersicht über das Einzugsgebiet und trotzdem eine totale Vielfalt. Und die Stadt ist ja noch gar nicht so alt, auch historisch gesehen, ja. Und extrem groß gewachsen. Ich bin also auch nochmal, was das angeht, so ein Fan von Licht, Schatten, durch die hohen Gebäude da wird es total in Szene gesetzt. Die Vielfalt, die Mode, den Mut auch der Menschen dort. Mhm. Und die Historie, die mich echt immer komplett abgeholt. Ich habe es auch einer meiner Lieblingsstädte, so wie ihr hört gerade. wir sind dann im Bereich der Fragen und hast du einen Favorite Spot hier in der City? So, in Speyer oder Mannheim, den du weitergeben kannst, empfehlen kannst. Ich meine, abgesehen davon, dass die Menschen natürlich gerne hier hinkommen sollten.
Oder zu Bernie.
Ja, genau.
Aber so Restaurant, Bar, wo trifft man dich so gerne? Wo gehst du gerne essen?
Das ist echt leider schwierig. Ich bin wirklich wenig draußen, weil zu der Zeit, zu der man essen geht, muss ich die Kids ins Bett bringen. So, aber ich liebe mein Lab, und da kann mich auch jeder gerne besuchen. Insofern, die Türen stehen offen. In Speyer bin ich Tatsache wirklich ziemlich wenig, aber ich bewege mich viel in Rheinland-Pfalz. Und da liebe ich die Landschaft, die Weingüter, die Weinberge. Das ist so eine ganz ehrliche Gegend. Die Leute sind extrem offen und spannend, da tut es eine ganz neue Generation auf und das ist ein richtiges Miteinander, wenn du, es gibt so tolle Locations und du siehst einfach, wie alle Generationen zusammensitzen und ihren Wein genießen und die Akzeptanz eben da ist untereinander, das finde ich super cool. In Mannheim muss ich echt sagen, bin ich am liebsten bei Bernie oder lass mich dann von den dreien beraten, wo wir essen gehen. Das Yumi's fand ich jetzt super cool. Da haben wir unsere kleine, feine Weihnachtsfeier gehabt. Und das fand ich richtig lecker. Da könnte man mich in Zukunft öfter antreffen.
Ist gut zu wissen. Also an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank, Kerstin, für deine Zeit. Also wir sind fertig mit unseren Fragen. Du kannst natürlich jetzt eine Message spreaden, die du noch hast für die Zukunft. Wenn du Fragen an uns hast, schieß los. Und ansonsten, wie gesagt, war ein sehr, sehr guter, inspirierender Talk. Auch wieder zum Nachdenken, weil gerade dieses Thema Nachhaltigkeit immer wieder und wieder und wieder sich dreht, aber es halt so essentiell wichtig ist, dass wir halt einfach auch eine gute Zukunft haben. Gerade wenn man Kinder hat oder noch mit Kindern halt rechnet in der Zukunft, dann wollen wir ja auch eine gewisse Welt haben, in der die Kinder groß werden, die auch lohnenswert ist. Ne? Und die sollte sich schon auch das Thema Nachhaltigkeit immer mehr drehen und halt immer mehr andere Perspektiven auf das Ganze werfen.
Was ich mittlerweile so wichtig finde, und ich habe meine Jahre gebraucht, um da anzukommen und das zu realisieren und zu verstehen. Ich bin aber der Meinung, es ist echt so der Schlüssel für einen persönlich und auch die Zukunft, ist das Miteinander, was nicht bedeutet, dass jeder mit jedem können muss. Wenn sich aber jeder mit denen umgibt, mit denen er sich wohlfühlt und die ehrlich sind und auch wirklich aussortieren. Wenn man das Gefühl hat, es passt nicht, dann passt es nicht, es muss nicht. Ich glaube, wenn man sich in einem guten Umfeld umgibt mit Menschen, die einem liegen, dann ist das Risiko für, ich sag jetzt mal, negative Geschehnisse, sei es oder es, ich finde, da draußen ist so viel Aggression und so viel Unmut und das passiert dann einfach nicht. Und das finde ich total wichtig, dass man mehr miteinander ist. Auch ich lebe das auch mit, auch, also privat als auch mit der Marke Mikeska. Ich arbeite mit den Menschen und umgebe mich mit denen, auf die ich Lust habe, die Lust auf mich haben. Und es ist kein Hate an die, wo es eben vielleicht nicht passt. Ich finde es einfach wichtig, seine Kapazitäten richtig zu platzieren und das, was man zu geben hat, richtig an der richtigen Stelle zu geben. Das finde ich was ganz Wichtiges. Und vor kurzem habe ich einer Freundin gesagt, du umgib dich einfach mit den Leuten, die dir gut tun. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wertvolles, banales Ding, was jeder für sich ganz schnell umsetzen kann. Ich habe viele Leute verloren und mein Mann hat mir beigebracht, dass es okay ist. Ja, und das finde ich, das ist meine letzte wichtige Message, finde ich nämlich sehr nachhaltig.
Kerstin, auch von mir vielen lieben Dank fürs Hiersein. Total spannend, in deinen Lebensraum, in deine Lebenswelt einzutauchen. Für alle, die das auch mal nachfühlen wollen, meldet euch bei Kerstin. Ich glaube, da gibt es eine große Offenheit, was das Thema angeht. Und ich glaube, auch für das, was du einstehst, dein Produkt, ist total viel Spielraum. Und ich finde das Zusammenkommen, was du beschreibst, total wichtig. Und das kommt man halt am besten in den persönlichen Kontext, in dem man sich einen Eindruck macht und auch eine Offenheit hat. Das ist auch, glaube ich, der Grund, warum wir uns hier treffen. Und nutzt die Chance und die Gelegenheit, die Energie, und schaut natürlich auch ein bisschen darauf, was euch gut tut. Aber ja, es gibt halt auch einen großen Unterschied zwischen Ego und Egoismus. Und das sollte man nicht falsch verstehen. Deswegen, wir sind auf jeden Fall hier für Chancengleichheit und die Themen, die wir angesprochen haben. Danke für deine Message nochmal. Und ich glaube, dann machen wir hier einen Punkt für heute. Running out of size. Danke fürs Zuhören. Viel Liebe an euch.
Eure Fashion Buddies. Und ja, wie immer, vielen, vielen Dank für jeden Einzelnen, der zuhört. Das ist uns sehr, sehr wichtig für jede Nachricht, die uns erreicht. Wir sind immer und immer wieder happy darüber, was uns erreicht und wie das Ganze angenommen wird. Und teilen nur Liebe am Ende des Tages.
So, ich habe noch was. Supported Mikeska. Shoutout, wirklich. Nochmal danke fürs Hiersein. Ganz wichtig, checkt es ab, gibt den Brands, die es verdienen, Aufmerksamkeit und supportet. Das ist, nur so wächst das und so können wir halt irgendwie für mehr Nachhaltigkeit sorgen. Ja, viel Liebe nochmal.
Tschüss mit Ö.
Ja, jetzt nochmal von meiner Seite abschließend. David, Domenico, ich, also erstmal freue ich mich ultra, euch kennengelernt zu haben. Wir haben uns ja nie vorher gesehen, getroffen und dass es so ein schönes, angenehmes Gespräch war. Ich habe ja auch was über euch erfahren und ich glaube, wir teilen viele ähnliche Ansichten, Inhalte und hier startet und endet dann schon wieder so das Miteinander, finde ich, wo es dann eben irgendwie so ein geschlossener Kreis ist. Und eben abschließend tausend Dank für eure Aufmerksamkeit.
Sehr, sehr gerne.
Kann ich nur wiedergeben. All the love. Danke, Kerstin. Thank you.